Der Papst hat sich kürzlich öffentlich bei seinen Ärzten und dem Pflegepersonal in der Gemelli-Klinik in Rom bedankt dafür, dass er wieder zu Kräften gekommen ist nach seiner schweren Lungenentzündung, eben durch die Arbeit, ich sag mal in Anführungsstrichen, dieses ganz normalen Klinikpersonals. Ein Leibarzt hat Franziskus nämlich nicht. Früher, da war das anders. Ulrich Nersinger ist am Telefon, unser Vatikan-Experte. Ja, früher, da hatten die Päpste Leibärzte. Die kamen meistens aus Italien. Was genau war denn ein päpstlicher Leibarzt?
Ja, wir können nachweisen, dass es Listen von Leibärzten seit dem 12. Jahrhundert gibt. Es wird sie wahrscheinlich schon weitaus vorher gegeben haben, aber seit dem 12. haben wir halt die Listen. Und das waren doch herausragende Ärzte, die man genommen hat. Übrigens nicht nur Katholiken oder nicht nur Christen, sondern auch vor allen Dingen in der Renaissance viele jüdische Ärzte, die einen besonderen Ruf hatten, die dienten dann dem Papst als Leibarzt. Später ist es so gewesen, dass die Rolle des Leibarztes eine sehr bedeutende im Vatikan wurde. Er zählte zu den wichtigsten und höchsten päpstlichen Laien und hatte, das wird uns vielleicht alle etwas verwundern, durfte sogar sich Monsignore nennen, obwohl er gar kein Kleriker war. Also er hatte immer im apostolischen Palast zu wohnen. Er hatte den Papst bei allen großen Auftritten zu begleiten. Das war schon eine sehr, sehr wichtige Rolle.
Und das waren Ärzte, die dann wirklich rund um die Uhr ausschließlich für die Päpste zuständig waren?
Ja, natürlich.
Die Päpste beriefen auch Vertreter anderer Nationen an ihren Hof. Darunter waren dann im Verlauf auch zwei Deutsche. Wer war denn der erste deutsche Mediziner im Vatikan?
Ja, der erste Deutsche, der nach Rom berufen wurde wegen einem besonderen Leiden des Papstes, war ein Aachener Arzt. Das war Dr. Clemens August Ahlertz. Er war Militärchirurg in Bonn, Kreisphysikus in Aachen und später dann auch Arzt an der berühmten Berliner Charité. Also ihm gelang es im Jahr 1836, ein Augenleiden von Papst Gregor dem 16. erfolgreich zu behandeln.
Und der nächste Deutsche, der dann seine Heilkräfte mit in den Vatikan brachte, ja, das war gar kein Mediziner, sondern ein Priester. Das müssen Sie uns erklären.
Ja, wir kennen ja alle den berühmten Pfarrer Sebastian Kneip. Der hatte ja nun etwas in Deutschland gemacht, in Bayern gemacht, was ungewöhnlich war. Er hatte ja eine eigene Methode des Heilens gefunden, die Wasserkur. Und er hatte diese Naturheilkunde, stieß natürlich bei den Ärzten, aber auch bei seinen Vorgesetzten im kirchlichen Dienst auf doch nicht so ganz gute Zustimmung. Und so begann man natürlich auch ein bisschen gegen Kneip zu arbeiten. Man zeigte ihn an, sowohl bei den weltlichen Behörden als auch bei den kirchlichen. Aber er hatte natürlich auch sehr große Förderer, also bis hin in den deutschen Adel hinein, aber auch unter dem Klerus. Und um ihn ein wenig zu schützen, auch seine Methode Naturheilkunde, hatte man dann sich auch an Rom gewandt, hatte in Rom über ihn berichtet. Und wir wissen, dass er 1893 wurde er von Leo dem 13., das ist war außergewöhnlich, zum päpstlichen Geheimkämmerer ernannt. Und ein Jahr später war er dann auch bei einer Fahrt nach Rom dabei. Und da kam es zu einer Konsultation von Leo dem 13., die also dann Sebastian Kneip eben in den apostolischen Palast führte. Und er hat dann dem Papst einige Vorschläge gemacht, also wie er zum Beispiel vor allen Dingen seine Schlaflosigkeit, aber auch sein Ich-Herz-Leiden behandeln konnte. Und das muss schon relativ früh mit Erfolg gekrönt gewesen sein. Der Papst hat ihm dann eine Pontifikatsmedaille geschenkt. Und so war mehr oder weniger Sebastian Kneip rehabilitiert. Und so erfreute sich auch ein Nicht-Schulmediziner päpstlicher Förderung. Es gibt übrigens einen sehr hübschen Film aus den 50er Jahren darüber, der zeigt das nicht ganz so korrekt, wie das abgelaufen ist, aber zeigt doch, wie Kneip zu kämpfen hatte und wie er auch durch den Papst also dann doch rehabilitiert und gefördert wurde.
Okay, also das Engagement von Sebastian Kneip war durchaus dann erfolgreich. Was war es für ein Typ?
Also er war jemand, der sich eigentlich von der Pike auf zum Priestertum hinausgekämpft hat. Er hatte es nicht leicht, Aber er hatte eine besondere Art, also er kam mit den Leuten unglaublich gut aus, konnte die Leute auch überzeugen, sowohl im geistlichen Bereich als dann auch natürlich, was seine Heilkünste betraf. Also er muss doch eine sehr imponierende Persönlichkeit gewesen sein und eben jemand gewesen sein, der mit jedermann, also mit dem einfachen Volk bis hin zum Hochadel sehr, sehr gut auskam.
Und trotzdem war es ja so, Sie haben es eben gesagt, dass seine Vorgesetzten das eigentlich gar nicht so gerne sahen, dass ein Pfarrer sich in alternativer Medizin engagiert. Warum eigentlich nicht?
Ja, weil man sagte, das gehört eigentlich nicht zu den Aufgaben eines Priesters. Und es ist ja auch so, wenn jemand Arzt war und Priester wurde, durfte er den Arztberuf nicht weiter ausüben. Es gab eine ganze Reihe von Berufen. Wenn jemand die vor der Priesterreihe hatte, die mussten dann ruhen. Ähnliches war bei einem Jäger. Wer ein Jäger war, durfte natürlich nach der Priesterreihe nicht mehr jagen. Das hing natürlich mit dem Töten zusammen. Und beim Arzt hing es mit der Arztkunst zusammen, die man auch nicht so ganz mit der Seelsorge verbunden sah.
Ist bekannt, wie Papst Franziskus zu alternativen Heilmethoden steht?
Da haben wir so gut wie keine Informationen. Ich weiß auch nicht, ob er sich da großartig drum gekümmert hat. Er ist ja auch jemand, das wissen wir, der sich eigentlich den Ärzten auch sehr häufig widersetzt hat. Und dass er überhaupt ins Krankenhaus, ins Gemelli-Krankenhaus gekommen ist, muss also schon ungeheure Überredungskünste, vielleicht auch sogar die ein oder andere Drohung beinhaltet haben.
Sagt Ulrich Nersinger hier bei uns im Domradio, unser Vatikan-Experte rund ums Kneipen bei den Päpsten und die Mediziner im Allgemeinen. Ich danke Ihnen. Schönen Sonntag noch.
Gleichfalls. Guten Sonntag.